Es ist Montag, 20.03 Uhr. Du hörst den Podcast Teile der Lösung live.
Gespräche mit proaktiven Menschen wie du und ich, die sich nicht aufhalten lassen, unsere Gesellschaft positiv, konstruktiv und nachhaltig zu inspirieren.
Um nicht mehr Teil des Problems, sondern Teil der ökologischen, ökonomischen und sozialen Lösungen zu werden, zu sein und zu bleiben.
Für mehr Lebensqualität. Und jetzt geht's los.
Heute habe ich die Ehre, mit einer Person zu sprechen, die jeden Tag daran arbeitet, den menschlichen Abfallkreislauf für unsere Moderne völlig neu zu definieren, nämlich Christina von CompoToy Deutschland. Einem Unternehmen, das nicht nur umweltfreundliche Toilettenlösungen schafft und sich einem Tabuthema stellt, dem Kacke-Thema, sondern auch dazu beiträgt, unsere Böden zu regenerieren und zu revitalisieren. Und ganz grob geht's da um unsere Fäzes, also unseren Kot, und darum, den durch verschiedenste Materialien, wie zum Beispiel Holzspäne oder Aktivkohle, Asche, Gesteinsmehl und Pilzmyzel sogar vielleicht auch, auszutrocknen und den Kompostierungsprozess anzustoßen, sodass daraus wieder feinster Humus, also fruchtbarer Oberboden, werden kann. Und das funktioniert ja bei sämtlichen anderen Wildtieren in der Natur auch hervorragend, aber bei uns noch nicht ganz so richtig gut. Dann gibt es noch den stickstoffreichen Urin und der muss nochmal gesondert betrachtet werden, aber ich will da nicht zu viel vorgreifen. Das finden wir heute raus und wir werden auch rausfinden, wie es Christina und ihrem Team gelingt, mit jedem Geschäft etwas Gutes für die Umwelt zu tun. Hey Christina, schön, dass du am Start bist.
Hi, mega gute Einleitung.
Dankeschön. Jetzt wäre die erste Frage direkt, Komposttoilette oder Trockentrenntoilette?
Komposttoilette tatsächlich, also verrät ja auch so ein bisschen der Name, CompoToy. Genau, wir haben verschiedene Modelle, aber diese klassische, ich weiß nicht, ob sie vielleicht schon mal jemand irgendwo gesehen hat, falls zum Beispiel Münchner oder DarmstädterInnen zuhören, das ist diese, genau, und die ist tatsächlich nur so halb getrennt, weil wir uns entschieden haben, dass es gerade, wenn man für den öffentlichen Raum zum Beispiel oder viel frequentierte Toiletten anbietet, wo die Leute vielleicht auch noch nicht so viel Erfahrung damit haben, ganz praktisch ist, wenn man keinen Trenneinsatz im Sitz hat, weil der dann schnell auch mal verdreckt.
Verstopft.
Oder tatsächlich auch manche Leute das Gefühl haben, sie wissen gar nicht genau, wie das richtig benutzen oder so. Treffe ich da richtig und so. Und deswegen haben wir in den Toiletten immer ein Pissoir drin. Das heißt, da wird schon mal ein ganzer Teil sowieso separiert, aber alles im Sitz, also auf dem normalen Klositz quasi, das wird gemischt. Das drainagieren wir zwar nachher, aber erstmal wird es da zusammengesammelt. Genau. Das ist aber halt, also das sind die klassischen Kabinen und daneben haben wir ja tatsächlich zum Beispiel auch das Petit, also so eine kleine Variante, die gerade so für Tiny Houses zum Beispiel gedacht ist. Und da haben wir auch richtige Trennvarianten, die dann eben diesen, also falls es jemand kennt, da ist dann vorne in der Schale so ein kleiner Trichter als Absatz. Da geht der Urin rein. Und das normale Loch ein Stückchen weiter hinten, wo die Kacke dann durchfällt. Genau, das ist das richtige Trennsystem, wo wirklich ziemlich komplett getrennt gesammelt wird. Und genau, in den großen haben wir eben so eine leichte Mischung drin.
Wie macht ihr das? Gehen wir da mal direkt rein. Wie macht ihr das mit dem Ammoniak, der sich ja durch den Urin vor allem bildet? Das ist ja der Vorteil, wenn man Kot vom Urin abscheidet, dass der Kot eben nicht so verschlemmt. Der kann eben viel leichter getrocknet werden, wenn du das durch den Urinabscheider abtrennst. Und das, was so richtig unangenehm anfängt zu stinken und was wir so kennen als wirklich unangenehmen Geruch, ist ja meistens der Ammoniak, der von den Bakterien gebildet wird, der ja im Urin gebildet wird. Also geht ihr noch mit Mikroorganismen oder Milchsäurebakterien damit rein?
Jein, also spielt immer auch eine Rolle und auf Festivals zum Beispiel sprühen wir da immer EM zwischendurch mit rein, Aber also in der Regel ist, wie du schon sagst, das Geheimnis eigentlich ist, möglichst trocken zu halten. Das heißt, auf unseren Trockentoiletten ist es tatsächlich einfach am sinnvollsten, nicht zögerlich zu sein mit der Einstreu, weil die saugt
super. Habt ihr dann viel Kohle, nehmt ihr dann wahrscheinlich, oder?
Wir nehmen komplett Hobelspäne.
Nur ausnahmslos Hobelspäne? Oder versetzt ihr die noch mit?
Nee.
Okay. Weil Holzkohle, also vor allem Aktivkohle, muss man ja dann aufpassen, ne? Also durch Pyrolyse gewonnene Holzkohle, also die keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe enthält, ist ja auch dafür bekannt oder hat die gute Eigenschaft, extrem viel Wasser aufzunehmen.
Ja, es gibt alle möglichen Tricks und das sind natürlich Sachen, die man super in so Heimanlagen machen kann.
Zu kompliziert für Festivals, meinst du?
Ja, und also du musst natürlich auch denken, da ist ein relativ großer Absatz. Du hast dann den Einstreuspender an der Seite und wenn du verschiedene Materialien da hast und eins ist dann viel feinkörniger als das andere, dann trennen die sich natürlich relativ schnell. Und dann hast du unten halt einfach eine Schicht Kohle, die rausbröselt quasi und die Sägespäne sind dann oben drauf. Also es ist tatsächlich einfach, wir haben alles Mögliche und relativ lang getestet. Also Comfortoil selber gibt's ja auch schon ziemlich lang. Wir haben gerade das 10-Jährige gefeiert letztes Jahr.
Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. In der Zeit wurde halt einfach wahnsinnig viel ausprobiert. Genauso wie das sind ja die Schweizer Kollegen, das kommt ursprünglich aus der Schweiz, die eben auch, was die Kabine angeht, extrem viel ausprobiert haben und am Anfang halt leichtere Kabinen hatten, die dann auch eher so zum Beispiel Stecksysteme waren, die halt einfacher zu transportieren sind und für Festivals gewisse Vorteile haben. Haben aber festgestellt, es hat auch wieder viele andere Nachteile. Und so sind wir letztlich Stückchen für Stückchen bei diesem Produkt gelandet. Genau.
Ja, also durch empirische Forschung, langjährige Prozesse und Try and Error.
Ja, und Nutzerfreundlichkeit ist halt was total Wichtiges. Also wir reden von der Toilette. Und das, was uns ja insgesamt auch wichtig ist mit diesem ganzen Holzkorpus, ist ja, dass man sich auch drin wohlfühlen soll. Also es ist es ist eine wertige Kabine, du gehst da rein, du fühlst dich halt ganz anders, als wenn du in irgendeiner öffentlichen Toilette oder irgendeinem Plastikklo oder so bist. Und
Das muss es auch, weil es eine große Öffentlichkeitsarbeit ist und weil es eine große Verantwortung ist. Ich war sehr oft auf Festivals, wo Komposttoiletten nicht gut gepflegt wurden. Und das hat für viele Menschen dieses Thema Komposttoiletten komplett erledigt. Also es gehört dazu, dass wenn man so eine Komposttoilette zur Verfügung stellt oder auf Festivals anbietet, dass diese Öffentlichkeitsarbeit und Benutzerfreundlichkeit ganz klar im Fokus steht. Also es muss wirklich total super geiles Erlebnis sein, damit Leute überhaupt erstmal sich diesem Tabuthema widmen und das überhaupt erstmal ausprobieren oder da auch sich dran trauen. Von daher würde ich auch echt sagen, dass es eine total aktivistische Arbeit ist. Und jetzt kommen wir nämlich direkt nochmal zu einer Frage, wo wir erstmal nochmal ein bisschen rauszoomen, bevor wir noch weiter fachsimpeln und tiefer in die Komposttoiletten einsteigen, würde ich dich nochmal gerne fragen, wie die Menschen denn darauf reagieren, wenn sie erfahren, dass du im Geschäft mit dem Geschäft bist. Also siehst du dich selbst auch als Aktivistin gegen so konventionelle oder umweltschädliche Sanitärlösungen? Ist das eine aktivistische Arbeit?
Also das ist sicherlich in Teilen eine aktivistische Arbeit, weil es, wie du schon sagst, so ein bisschen um Grundsatzdinge geht, die man verändert, dadurch, dass man was tut. Was wir tun, hat tatsächlich auch ein Stück weit einen politischen Faktor, da kommen wir wahrscheinlich später noch drauf. Aber genau, wie du sagst, es geht auch schon überhaupt erstmal darum, vielleicht womöglich Hürden, Vorurteile abzubauen und einfach zu sagen, es gibt auch andere Möglichkeiten, wie man aufs Klo gehen kann, die sinnvoll sind. Ich würde nicht sagen, ich bin Aktivistin gegen andere Modelle, sondern ich würde eher sagen, für alternative Sanitäranlagen, weil es gibt ja auch Gründe, warum das System gerade so ist, wie es ist. Das war eine ganze Zeit lang ja auch gut, das hat uns viele Vorteile gebracht und jetzt ist aber einfach langsam die Zeit, umzudenken.
Ja, das ist genauso empirisch gewachsen wie euer Komfortsystem jetzt.
Genau. Und für mich ist da so ein bisschen halt auch dieser Punkt, also ich, wie gesagt, ich werde niemals eine Wassertoilette verteufeln, weil es ist schon auch gut, dass wir sie haben. Und das ist ein großer Luxus, dass wir sie haben. Wir müssen nur einfach anfangen, über bestimmte Sachen nachzudenken. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen der Punkt, wo man einmal drüber reden sollte, wie ist das System aktuell und was kann anders werden oder was ist an dem aktuellen System nicht gut. Und
kommen wir gleich dazu.
Okay, alles klar.
Bleiben wir nochmal bei dir. Wie hat denn deine Reise angefangen? Hast du ein bisschen zu dir erzählen? Also was hat dich inspiriert, da in diesem Bereich einzusteigen und da dann drin zu arbeiten?
Ja, also ich ganz persönlich habe eher so ein bisschen so eine verschlungene Biografie. Ich habe so einen Germanistik-Hintergrund und Philosophie und habe dann lange, also war eben lange an der Uni und habe lange dann auch noch beim Radio gearbeitet und hatte danach das Gefühl, ich brauche irgendwie noch mehr echte Welt. Und natürlich auch idealerweise was, wo man Dinge zum, das, was ich für das Bessere halte, verändern kann. Und bin zuerst in einem Startup gelandet zu Energieabrechnung. Das klingt jetzt erstmal gar nicht so wahnsinnig revolutionär, ist aber eigentlich ein total spannendes Thema, weil wir ganz viel über unseren Energieverbrauch nicht wissen und ja auch das so Themen sind, die gerade mit der Ukraine-Krise, mit dem Ukraine-Krieg jetzt nochmal viel relevanter geworden sind. Und da ging es drum, genau, also überhaupt erstmal bewusst zu machen, was wir tun und auf der anderen Seite aber lokale Lösungen zu befeuern. Und ich bin von da dann aber nochmal mitgegangen in andere Startup, was nachhaltigen Startups helfen sollte im Aufbau, nachdem so das eine ziemlich groß geworden war. Wir haben in so einer Klitsche angefangen gehabt im Hinterhof und sind dann aber nochmal einen Schritt weiter gegangen. Und inzwischen ist das ein millionenfinanziertes Ding. Genau, und ich dachte, das geht vielleicht noch für andere Projekte. Warum nicht das Wissen, das man so gesammelt hat, nutzen und das einfach skalieren? Und Computoi war tatsächlich eines der ersten Unternehmen, die wir angefangen haben aufzubauen und die zu beraten. Und ich fand das Thema von Anfang an so toll, dass ich sehr schnell gesagt habe, okay, ich will hier nicht nur Projektarbeit machen, sondern ich will hier richtig reinwechseln. Und so bin ich da reingekommen. Also habe da an sich relativ wenig Hintergrund, außer dass ich sofort gesagt habe, die Idee ist einfach super. Warum hat da nicht schon früher jemand dran gedacht, ja, sowas Einfaches zu verbessern?
Was sagt deine Familie dazu?
Es ist tatsächlich gar nicht so... So ein Riesentabuthema. Das Coole ist ja eigentlich, dass man über das ganze Thema Kacke und Pipi unendlich viele Witze machen kann. Also du kannst jeden Fall, genau, mit 1000 Wortspielen.
Bei Kindern der Hit.
Mein Sohn liebt es. Absolut. Nein, aber in der Regel sind natürlich dann sofort in Gesprächen, ist das Interessante halt der Nachhaltigkeitsteil. Also was macht man damit, was ändert das?
Ja. Hast du, stößt du manchmal auf Hindernisse oder Herausforderungen in der Kommunikation mit anderen, dass sie so erstmal so, also ich habe vor 10 Jahren mein Schreiner-Gesellenstück, was ich gebaut habe, war eine Trockentrenntoilette für den Indoor-Bereich, da bin ich damit in Berührung gekommen. Oder das war mein erstes Projekt dahin. Cool. Und die Innung Nord, die hat sich hingesetzt und hat gesagt, bist du wahnsinnig? Ein Tischler baut doch keinen, einen Schreiner. Baut doch, gut, ich bin jetzt im Süden, deswegen sage ich Schreiner, aber eigentlich heißt es im Norden Tischler, aber eigentlich ist es das Gleiche, baut doch kein Klo, die haben sich richtig aufgeregt und ich musste da wirklich sehr, sehr, sehr hart kämpfen, dass sie das überhaupt zugelassen haben, weil es eben doch ein Tabuthema ist, ne, also gibt ja durchaus Menschen, die da dann nicht so offen drauf reagieren und sagen, hey, geile Idee, Leute.
Ja, das stimmt. Aber auf der anderen Seite ist es, also meistens haben wir ja mit denen zu tun, die auf uns zukommen. Oder wir erzählen den Leuten und dann sind sie auch schnell mit dabei. Der Punkt ist so ein bisschen, einerseits stimmt das, was du sagst. Also Das, was wir haben, nennt man auch Flush and Forget Society. Also, ne, wir wollen es einfach möglichst schnell weghaben und nichts damit zu tun. Das ist definitiv das, wogegen wir in gewisser Weise anarbeiten müssen, dass es okay ist, aufs Klo zu gehen und dann bleibt das, was du gemacht hast, einfach da und es tut niemandem weh. Auf der anderen Seite ist es halt aber ein Bedürfnis, was wir alle haben. Wir gehen alle täglich mehrmals aufs Klo und wir kennen alle die Situation, wie geil wäre es jetzt, wenn hier was wäre. Und deswegen sind es also meistens offene Arme.
Wie viel Gramm Kot pro Tag produziert ein Mensch? So 200, kann das sein?
Ich habe lustigerweise für einen Impact-Pitch das gerade nochmal nachgeguckt gehabt, 120 bis 200 Gramm am Tag und so rund 1,5 Liter Urin. Also es sind, jetzt, wenn man das mal hochrechnet auf, weiß ich nicht, 84 Millionen, das sind schon Mengen, von denen wir sprechen, die da anfallen.
Sind Mengen. Und jetzt müssen wir aber mal überlegen, was eine Klospülung an Wasser verbraucht pro Spülgang, ohne diese Sparspülfunktion.
Ja, auch mit Sparspülfunktionen. Ich würde aber immer noch sagen, es sind zwei Punkte. Also ja, wir wollen natürlich am liebsten, dass alle Systeme neu werden, aber wir werden das nicht schaffen, dass morgen alle Systeme neu sind. Das heißt, wenn
in der
wir
Stadt
erstmal,
wird schwierig, ja.
Genau, aber wenn wir erstmal anfangen, an den Orten, wo wir sowieso mobile Toiletten nutzen, andere Toilettensysteme einzusetzen, wenn wir anfangen an Orten, also gerade für öffentliche Toiletten ist das oft super gut, weil das kostet die Städte sehr, sehr viel Geld, neue Anlagen zu bauen, die an die Kanalisation angeschlossen sind. Und wenn du einfach so ein Ding nimmst und es irgendwo hinstellen kannst, und es trotzdem unsere normale Toilette, die wiegt knapp 200 Kilo, also du hast einfach auch was relativ Massives, was da steht. Das ist super, es ist ein super einfacher Einsatz. Du kannst natürlich auch gerade in Tourismusgebieten sagen, du machst saisonal was. Es ist sehr flexibel einfach einsetzbar. Und wenn wir erstmal diese ganzen Orte abgreifen und die Leute viel mehr in Berührung bringen mit anderen Systemen, Festivals natürlich auch, also alles, was kurztemporär ist, auch das sind so Möglichkeiten, dann geht es Stückchen für Stückchen weiter.
Ja, das Wichtige sind, glaube ich, dann eben auch das, was am Ende dabei rauskommt und was man dann damit macht. Ich glaube, dass ein Häuschen bauen und dann auf sein Geschäft machen, das ist noch die leichte Arbeit. Was ich auf Festivals dann auch festgestellt habe, ist, dass es auch ein bisschen manchmal zum Greenwashing so benutzt wird oder dass es einfach die Kot und Urin dann einfach in die Verbrennungsanlage gegeben wird, so als würde man es einfach das Wasserklo runterspülen, weil es ist ja das Gleiche, was da passiert, dann wird es wieder aufwendig getrocknet und dann wird es verbrannt und ist ja eigentlich nicht das Gelbe vom Ei. Aber um nochmal zurückzuspulen, erklär uns doch mal den gesamten Lebenszyklus von so einer Kompotoi-Toilette von euch, also von der Produktion bis hin zur Wiederverwendung von den Abfällen als Dünger.
Wir produzieren aus Holz, das habe ich ja schon gesagt, wir produzieren in der Schweiz, wir nutzen EU-Holz, das meiste kommt wohl aus Deutschland und Österreich, also relativ nah, das kann leider immer nicht 100% sein, aber genau, der Rest ist halt EU dazu. Wir haben ein paar Metallteile, die noch drin sind. Das Ganze wird in der Schweiz zusammengebaut und dann zu uns verschifft aktuell. Wenn es alles ein bisschen größer wird, dann hat der Partner auch schon Möglichkeit, mit dem wir das zusammenbauen. Blumer Lehmann, ein sehr, sehr tolles Unternehmen, regional in Deutschland zu bauen. Also wir sind da auch vorbereitet, dass die Wege dann kürzer werden können. Gerade lohnt sich's leider noch nicht, aber genau, ja. Das wird auf jeden Fall. Ja, toi toi, Kompo oder so. Ne? Genau, die werden dann an die jeweiligen Standorte gebracht. Zwischendurch hat irgendjemand erfahren, dass es uns gibt, fragt an. Und dann liefern wir die Toilette dahin. Wir haben in Deutschland, in München unseren Hauptstandort, den machen wir selber. In Darmstadt schon ganz lange einen Partner, den Kommunalpartner EAD.
Darmstadt, und, das ist natürlich ein guter Standort.
Absolut. Ich wurde schon oft gefragt, ob das dem Namen nach ausgesucht wurde. War tatsächlich auch der erste deutsche Standort, lustigerweise.
Sehr treffend.
Bei Ulm, Ehingen haben wir noch einen und in Chemnitz. Das sind die die aktuellen. Und genau, dann fragt jemand.
Arbeitet ihr euch langsam in den Norden?
Wir arbeiten uns langsam mit den Norden so ein bisschen. Man fragt sich so, warum, wie. Das ist tatsächlich, also alle, die interessiert sind, Partner zu werden und vielleicht Kapazität haben, schwere Dinge durch die Gegend zu tragen, können sich gerne melden. Also wir suchen auch immer weiter Partner, um diese Lücken zwischen Chemnitz, Darmstadt, München zu schließen. Mhm. Nee, genau. Also es macht halt nur dann Sinn, dadurch, dass wir, wie gesagt, sehr, sehr schwere Kabinen haben, sie nicht weit zu transportieren. Man kann ja mal für irgendwie ein Festival oder so die Sachen auf den Laster packen und dann ist die Bilanz immer noch okay. Aber der Logistikteil ist natürlich am Fußabdruck unterm Strich das Größte. Deswegen sagen wir beliefern so rund 100 Kilometer um den Standort. Und danach macht es eigentlich nur noch Sinn, wenn es wirklich große Lieferungen sind. So. Mhm. Genau. Dann sind wir bei der Veranstaltung. Die Leute nutzen die Toilette. Und dann kommt alles wieder zurück zum Standort. Und dann kommt es so ein bisschen drauf an, was es für ein Standort ist. Chemnitz zum Beispiel ist zu klein, die sammeln erstmal nur. Die EAD Darmstadt beispielsweise ist komplett auf der anderen Seite. Die haben selber einfach die Infrastruktur mit einer Kompostieranlage und einer Pyrolyseanlage, dass die das selber weiterverarbeiten.
Aber das genau. Wird ja dann auch verbrannt.
Also das eine wird verkohlt und dann zu also in so ein Terra-Preta-Substrat dazugegeben. Das heißt, da kommt es schon auch wieder in die Böden zurück. Und in der Kompostierung wird es ganz normal zur Erde. Mhm. Genau.
Ja. Bei der Pyrolyse würde es aber auch erstmal wieder getrocknet werden müssen, oder? Also das ist ja dann auch erstmal ein recht großer Energieaufwand. Also Pyrolyse ist ja keine Verbrennung, also eine sauerstoffarme Verbrennung, im Prinzip eine Vergasung. Aber genau, müsste ja erstmal getrocknet werden.
Ja, du musst halt überlegen, von welchen Mengen wir sprechen. Also Darmstadt hat, glaube ich, aktuell was zwischen 40 und 60 Einheiten, und selbst wenn die in der vollen Auslastung sind, würde das keine Pyrolyseanlage voll auslasten. So, das heißt, das wird natürlich gemischt mit sehr vielen anderen Stoffen, die da zusätzlich reinkommen. Mhm. Und in der Mischung ist es dann in der Regel nicht so ein Problem.
Okay. Und in der Kompostierungsanlage, also für Lebensmittel kannst du, oder für Gemüse kannst du ja im Direktverzehr noch nicht benutzt werden, dass es dann vermarktet werden kann. Also der Kompost aus den kompostierten Kotanlagen. Ich glaube, Goldeimer kämpft gerade oder setzt sich dafür ein, dass das irgendwann mal passiert.
Dass man das wir kämpfen da alle für. Also wir machen das alle, das ist die Community, die so rund um die alternativen Sanitäranlagen ist, ist relativ Netzer. Eng, genau. Wir sind im Netzarm, das ist der Verband für Deutschland, tatsächlich aber auch Schweiz, Österreich. Und dann gibt es für uns natürlich mit Schweizer Ursprung zusätzlich den Walu, der ist in der Schweiz. Also wir sind da in Verbänden mit drin und arbeiten sehr stark in den Verbänden dafür, dass sich da was ändert, weil, darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, wir haben gerade ein lineares System. Wir haben das ja schon so ein bisschen angeteasert. Also es kommt, kommen Düngemittel aufs Feld, es gibt einen Anbau, wir essen, verdauen und scheiden dann aus. Das kommt dann aber eben in die, ins Abwasser, in die Kläranlagen, die das zu einem großen Teil rausfiltern. Eine Restverwertung von den Klärschlämmen und dann ein restliches Entlassen in die Umwelt. Und dieses lineare System ist einfach nicht sinnvoll, weil man immer an der einen Seite reingeben muss und immer auf der anderen Seite rausgeht. Man kann
kein Kreislauf eben.
Genau, man kann einen großen Teil davon schließen, indem man sagt, man gibt es nicht in die Kläranlagen rein, sondern sammelt vorher ab, macht eine Aufbereitung. Das ist da eben auch das Wichtige, weil es hat Gründe, warum wir diese Sanitäranlagen haben, nämlich gerade unsere Kacke enthält einfach Stoffe, also Bakterien, die problematisch sind. Und es gab Zeiten, da ist man damit nicht vorsichtig genug umgegangen und dann verursacht es Krankheiten. Wir haben davon aber immer noch eine sehr, sehr große Abneigung und Vorbehalte unseren Fäkalien gegenüber. Wenn wir die aber richtig behandeln, und das ist möglich.
Also ziemlich es gibt, heiß.
Genau. In dem Fall, also was die Scheiße angeht, ist es tatsächlich die Hitze. Also, dass du entweder über eine ausreichend lange Zeit Temperaturen hast. Das ist das, was man im privaten Garten machen würde. Und das andere ist eine Wärmekompostierung, also eine wirkliche Heißrotte, genau, die eben dann nicht so lange gehen muss. Also da reden wir einfach von Wochen. Und genau, danach hat man ein sicheres Material, was dann auch nochmal weiterverarbeitet wird für die Kompostierung, bist du, also weil einfach nur die Reste, die ja zu einem ganz, ganz großen Teil eben aus dem Einstreu bestehen, plus eben noch der Kot, der mit dabei ist und noch ein bisschen Klopapier.
Und je nachdem, Medikamente und solche Sachen, die kommen
ja genau, pass auf,
aber da kommst du eben, ja bestimmt
gleich. Das ist die zweite Seite, genau. Also diese Reste zusammen ergeben nur einen bedingt guten Kompost und man mischt die dann auch nochmal mit einem ganz großen Anteil Grünschnitt beispielsweise, um das wirklich ausgewogen hinzukriegen. Oft kommen auch noch Kalke und so dazu. Und hinterher.
Gesteinsmehl ist auch nicht schlecht.
Genau. Hinterher kriegst du dann halt einen sehr reichen Humus. Genau, das heißt also bei der Kacke ganz viel Kohlenstoff vor allem drin, der super gebunden werden kann, aber die Bakterien, das heißt einmal heiß machen oder heiß genug machen und dann hast du was Sicheres. Auf der anderen Seite eben der Urin, da ist der größte Teil der Nährstoffe drin, die wir ausscheiden. Das ist wirklich also ganz toller, vor allem NP, also Stickstoff.
NPK und, sogar.
Phosphor, genau, zu teilen, auch K und es gibt auch noch mehr. Magnesium ist auch noch drin. Und
können die gleich mal durchgehen.
Ja, oder muss ich, glaube ich, auf meinen Spickzettel dann zurückgreifen. Aber, genau, und die sind alle super. Die sind nicht ganz so, wie du es kaufen würdest, als NPK-Mischung in der Regel, weil der
aus Belarus oder so.
Genau, weil der Stickstoffanteil deutlich höher ist als Phosphor und Kalium. Aber auch das kann man theoretisch anpassen oder man geht halt einfach so damit um, wie man vielleicht auch einfach damit umgehen kann und verwendet es eben wieder und kann zur Not noch ein bisschen was zugeben. Das sind die Vorteile vom Urin. Der Nachteil, wie du schon gesagt hast, wir scheiden alles aus, was der Körper loswerden will oder nicht mehr braucht. Und das sind eben halt auch Medikamentenreste. Ja. Die müssen raus, weil du sonst Probleme kriegen kannst. Gerade jetzt, was Antibiotikaresistenzen oder ähnliches zum Beispiel angeht. Und dafür gibt es aber auch Verfahren, wie man das gut machen kann. Also auch die sind geprüft und zugelassen. Ich habe hier tatsächlich neben mir einen zugelassenen Pipi-Dünger, Aurin. Da ist vielleicht zu einem ganz kleinen Teil auch Compotol-Pipi drin. Der wird in der Schweiz produziert und ist also eben auch für Gemüseanbau zugelassen, also nicht nur für Blumen etc., aber in der Schweiz, in Österreich und Liechtenstein jetzt, glaube ich, in Deutschland nicht. Hm. Das heißt eben de facto, wenn wir drauf gucken, was wir dürfen, dem Düngemittelrecht nach oder der rechtlichen Lage insgesamt nach, dann dürfen wir den Urin nicht verwenden. Also wir müssen ihn de facto einfach weiter in die Kanalisation ablassen, obwohl es möglich wäre, ein Produkt zu erzeugen, was in anderen Ländern, die unsere Nachbarländer sind, also schon angeboten wird. Wir dürfen kompostieren, wir dürfen den Kompost aber nicht landwirtschaftlich ausbringen aktuell, außer
in... Ist das in den anderen, also wie ist das in der Schweiz, Österreich und Liechtenstein? Auch nicht?
Auch nicht anders. Es gibt immer Pilotprojekte, also in der Schweiz haben wir jetzt beispielsweise wieder ein Pilotprojekt, wo wir das dürfen. Und also man sieht auch, es bewegt sich viel. In Deutschland gibt es das Zirkulierbar-Projekt in Eberswalde bei Berlin. Und das ist ein Projekt, was vom Bund gefördert ist. Und zusätzlich hat jetzt gerade gestartet P2Green. Das ist ein EU-Projekt über mehrere EU-Länder. Und da gibt es auch Standorte in Deutschland. Das ist total also super. Es bewegt sich was, absolut. Es geht einfach nach wie vor noch zu langsam dafür, dass wir... Also das nachgewiesen ist, dass die Verfahren sicher sind. So, das ist das große Problem an der Sache. Wie gesagt, auch da wieder, wir dürfen kompostieren, wir dürfen es nicht ausbringen.
Und was machen wir dann damit?
Ja, das ist so ein bisschen, also man kann es auf Privatgrund tatsächlich geben. Wir sitzen es an ganz vielen, also jetzt in München beispielsweise sitzen wir es auch einfach noch aus. Wir haben eine Zulassung, dass wir verbrennen können. Mhm. Es wird auch als sehr hochwertiges Material eingestuft. Gerade warten wir es einfach noch ab. Der große Vorteil am Kompostieren ist, dass das Volumen über die Zeit kleiner wird. Und wenn man Lagerfläche hat, dann ist es auch erstmal möglich zu sagen, es liegt da halt, solange es keinem wehtut.
Ja, ist, glaube ich, mit dem Abwarten ist, wenn ihr Platz habt, ist natürlich smarter, als es zu verbrennen. Also für den ökologischen Aspekt. Lass uns doch mal die verschiedenen Nährstoffe durchgehen. Also wir können ja mal mit dem NPK anfangen. Also N steht ja für Stickstoff. Das hast du auch gesagt, ist hauptsächlich im Urin enthalten, nämlich ziemlich viel eigentlich. Und Stickstoff, wofür ist das gut für die Pflanzen? Wofür brauchen die Stickstoff, weißt du das?
Jetzt erwischst du mich natürlich ganz schön. Ich weiß tatsächlich nicht genau, was wofür ist. Ich weiß, dass es eine Handvoll, ich glaube insgesamt sind es ziemlich genau 16 Stoffe benötigt werden von der Pflanze. Ganz viele kriegt sie auch woanders her und bei ein paar ist es eben so, dass die ganz oft den Böden geführt werden müssen, weil sie für ein optimales Pflanzenwachstum nicht ausreichend vorhanden ist. Das kommt natürlich auch immer darauf an, ob das jetzt Starkzehrer sind oder Schwachzehrer beispielsweise.
Mhm. Aber, und wie viel Humusgehalt der Boden hat und wenn er durch Erosion einfach sowieso keinen Humusgehalt mehr hat, dann ist natürlich auch viel weniger von den wertvollen Nährstoffen da. Hauptbestandteil von Chlorophyll ist Stickstoff und wird von der Pflanze gebraucht, um Photosynthese betreiben zu können. Der Stickstoff, der gute. Bei Phosphor ist es, der ist sowohl in den Fäkalien als auch im Urin enthalten und der Phosphor ist beteiligt an der Energieübertragung innerhalb der Pflanzenzellen. Auch ein wichtiger Bestandteil von der DNA. Und Kalium ist größtenteils im Urin und für die Regulation von Stoffwechselprozessen mit zuständig und an der Osmose beteiligt oder Osmoseregulation.
Teilchen. Dann gibt's noch, glaube ich, Schwefel und Magnesium und Calcium und so Mikronährstoffe wie Eisen und Kupfer und Bor, die alle super wichtig sind. Also diese Mikronährstoffe, die brauchst du dann nur ganz wenig, aber die haben wirklich essentielle Aufgaben und steuernde Funktionen, wie für Enzyme oder diese metabolischen Prozesse von Pflanzen. Das ist also richtig, richtig geiles Zeug, was da in unseren Abfällen drin ist.
Es ist ja auf der anderen Seite auch logisch, weil ich meine, das ist das, was auf der einen Seite reingeht, zu einem ganz, ganz großen Teil. Und logischerweise alles, was wir davon nicht verbrauchen, geht einfach eben so wieder raus.
Ja.
Und das Abgefahren ist halt, dass es gibt eben so aus den Kreisen Valu und Netzern, also den Verbänden, Berechnungen, die tatsächlich einfach mal spaßeshalber aufgestellt wurden, was denn der mögliche Impact theoretisch wäre, wenn wir alles wirklich im Kreis führen würden. Und für Deutschland sind es gar nicht so viel, es geht. Es sind 25%. Also es ist ein Riesenanteil dafür, dass wir so viel produzieren. Genau. Also an synthetischen Düngern könnte man ersetzen, wenn wir alle entweder nicht mehr die Toilettenspülung benutzen oder man wirklich das aus den Anlagen, aus den Kläranlagen absolut recovern könnte. Mhm. Und in der Schweiz ist es sogar ein noch höherer Teil. Da gab es zwei Zahlen eben für Stickstoff und Phosphor und das waren, glaube ich, einmal 80% und einmal 100%. Also die könnten quasi autark werden, was die Düngemittelproduktion angeht. Und das ist schon faszinierend, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde jetzt mal ein kleines Quiz für alle, die jetzt zuschauen oder zuhören, würde ich mal einschieben. Nämlich eine Frage. Nicht verraten, wenn du es weißt, du weißt es bestimmt. Welches historische Volk ist bekannt dafür, menschliche Ausscheidungen systematisch für die Verbesserung ihrer Böden genutzt zu haben? Genutzt zu haben ist Vergangenheitsform, also gibt es wahrscheinlich nicht mehr. Und zwar so, indem sie quasi eine frühe Form von Komposttoiletten hatten und die Technik zur Herstellung besonders fruchtbarer Erden, auch bekannt als Terra Preta, was portugiesisch für schwarze Erde ist, das haben die entwickelt. Und jetzt geht es darum, herauszufinden, welches Volk oder welche Völker, wahrscheinlich eher Völker, aus welchen Gebieten der Erde die diese Kunst beherrschten. Du weißt das, oder?
Also welche Völker? Ich kenne die Erde und ich hatte tatsächlich jetzt auch gerade schon gedacht, ich habe vielleicht den großen Vorteil, dass nachdem ich jetzt gerade schon so viel über die Nährstoffe bei den Pflanzen gelernt habe, du mir vielleicht sogar auch noch was erzählen kannst, wie die es genau verwendet haben. Ich weiß nämlich nur, dass es ein Fermentationsprozess, glaube ich, war. Aber das ist also bei mir auch noch eine Lücke, die ich wahnsinnig spannend finde, weil genau diese Böden sind ja einfach total super fruchtbar und ja, genau.
Für alle, die das wissen, könnt ihr gerne in die Kommentare hier schreiben. Und wenn ihr die richtige Antwort habt, welche Völker oder aus welchem Gebiet der Erde die gekommen sind, dann schenke ich euch einen Freifahrt-Selfcare. Aber Christina, du musst mit drauf achten, ob das jemand hier in die Kommentare schreibt. Oh, schon gewonnen. Mensch, würde ich zählen. Hey, ich muss mir den Namen aufschreiben, damit du mich dir später deinen Preis zuschicken kann. Ja, das sind einige indigene Völker aus dem Amazonasbecken gewesen. Die haben natürlich auch alle Namen, aber die weiß ich leider nicht. Die sind teils nomadisch unterwegs gewesen und haben ihre Städte fruchtbarer hinterlassen, als sie sie vorgefunden haben, weil sie in große Thronkrüge ihre Terra Preta hergestellt haben und die vergraben hatten. Und überall, wo sie weggegangen sind, blühte es dann plötzlich.
Das ist doch auch ein schönes Bild, oder?
Ein richtig schönes Bild.
Du läufst und statt, dass du einen negativen Fußabdruck hinterlässt, fängt es dann an zu blühen.
Wir haben ja schon über diese Risiken von Keimen und Bakterien im Kot und Urin gesprochen. Habt ihr da einen Trick oder wie ist euer System bei Compotoy auf den Toiletten selbst, dass ihr da den Leuten das Gefühl von Hygiene und Sicherheit wirklich praktisch vermittelt?
Also tatsächlich gibt es keine riesigen Tricks, außer, das hatten wir ja auch schon gesagt, dass man sich wohlfühlt, ne? Und wenn du in eine Toilette kommst und die riecht beispielsweise, dann hast du natürlich immer eine gewisse Skepsis. Ich würde sagen, dadurch, dass wir eben die Einstreu verwenden, hast du natürlich immer so ein kleines, das kann halt immer mal auf dem kurzen Weg zwischen Einstreuspender und Toilette was runterrieseln. Deswegen ist es schon auch wichtig, die regelmäßig zu pflegen. Ansonsten hat unsere Toilette, glaube ich, nicht so viel Unterschied zu allen möglichen anderen. Wir setzen natürlich Bioreiniger ein, also vor allem die EM-Reiniger, von denen wir schon gesprochen haben.
Ist es wirklich diese Marke EM oder macht ihr das einfach, stellt ihr die selber her und macht nimmt Sauerkrautsaft und es sind hauptsächlich Milchsäurebakterien oder sind es tatsächlich diese EM von diesem Japaner damals?
Also es ist nicht in der Schweiz, doch ich heißt das nicht auch EM. Also ich dachte, in der Schweiz heißt der Lieferant tatsächlich EM. In Deutschland haben wir ein alternatives Produkt. Wir nutzen das, was wir auch im Shop drin haben. Genau, also da gibt es viele. Das EM steht ja letztlich einfach erstmal nur für effektive Mikroorganismen. Also die Idee, dass man nicht einfach drauf spritzt, um tot zu machen, sondern dass man sagt, warum nicht die Guten einfach siegen lassen und die helfen dabei, das ganze System in der richtigen Balance zu halten. So.
Finde ich witzig manchmal. In der Natur gibt es ja eigentlich kein Gut und Böse. Also woher wissen die Guten, dass sie gut sind und die Bösen, dass sie böse sind? Also.
Ja, also da darf man dann wahrscheinlich den Begriff gut nicht verwenden, sondern müsste man dann sagen pathogen und nicht pathogen beispielsweise. Es ist ja einfach nur unser Blick darauf, was wir an so einem Ort für sinnvoll erachten und was nicht. Und das andere ist natürlich einfach eine stinknormale Reinigung. Also das Holz ist beschichtet, das ist lackiert und wir, wenn die zurückkommen, dann wird mit einem Hochdruckreiniger gereinigt und danach sind die sauber.
No. Ich war einmal auf einer Komposttoilette, die hatte unter dem Toilettensitz so eine Klappe. Und wenn man sich auf die Toilettenbrille draufgesetzt hat, dann ist die Klappe aufgegangen. Und wenn man sich wieder hingestellt hat, dann ist die Klappe zugegangen. Das fand ich auch ein super geiles System für eben um dieses, damit es nicht so eklig ist für Leute, die damit jetzt noch gar keine Erfahrung haben. Und dieses aus den Augen, aus dem Sinn, diese Qualität trotzdem erhalten bleibt. Also du kannst dich nicht hinstellen und guckst dann quasi auf einen darunter liegenden Kübel, wo dann das ganze Zeug drin ist. Manchmal ist es ja, wenn das draußen auf Festivals ist und Fliegen und so, das kann man ja gar nicht beeinflussen. Manchmal sind ja da Fliegen drauf und wenn Fliegen jetzt auf den Kot gehen und dann irgendwie rausfliegen und dann auf deine Haut, dann hast du ja trotzdem die Berührung mit diesen Keimen ist ja dann womöglich trotzdem da. Und da war diese Klappe total hilfreich, um das einfach luftig zu verschließen, sodass da gar nichts war.
Ich kenne jetzt natürlich das System nicht, keine Ahnung, ob das luftdicht war oder ob das dann wieder nur eine Illusion in gewisser Weise ist, weil man halt also es optisch nicht sieht, keine Ahnung, ob die Fliegen nicht trotzdem durchkommen oder so. Ich glaube einfach, die Grundregel für Komposttoiletten ist nicht zaghaft sein mit Einstreu. Also einfach streuen, dass man das nicht mehr sieht auch, ne? Dass das für den Nächsten auch angenehm ist, da hinzukommen. Ja. So wie man es selber gerne auch vorfinden möchte. Und genau dann machst du alles richtig. Also wenn Probleme entstehen, dann in der Regel dadurch, dass wir dafür oft noch kein Gefühl haben und das einmal lernen müssen oder auch irgendwie denken, es darf nicht zu viel sein oder so.
Zu sparsam. Ja. Schon. Habt ihr irgendwas Besonderes noch in eurer, du hast ganz am Anfang hast du es erwähnt, in eurer Geschäftspraxis? Also achtet ihr besonders auf richtig, richtig gute Arbeitsbedingungen, Gemeinschaft, Inklusion, Produktionsmethoden hast du ja schon ein bisschen angesprochen oder Ressourcennutzung. Willst du da noch irgendwas sagen? Tägliche Betriebsabläufe oder?
Habt ihr da irgendwas Besonderes? Organisiert ihr euch vielleicht soziokratisch oder habt ihr da ein besonderes System?
Nee, wir sind tatsächlich in gewisser Weise ein klassisches Unternehmen. Wir sind ja zwei Teams, in Deutschland sowieso so klein, dass wir quasi alle Mitinhaber sind. So. Also ja, wir wachsen gerade ein bisschen, haben zwei Leute mit dazu gewonnen und jetzt fangen für uns hier so Fragen an, wie transparent geht man mit Gehältern um und diese ganzen Fragen. Die Schweiz steht gerade eher so ein bisschen vor diesem Punkt in eine Skalierung rein. Also da ging, das war sehr lange einfach so ein kleiner, gemütlicher Betrieb, die super viel gestemmt haben. Und jetzt ist aber klar, um eine gewisse Schrittzahl auch hinzukriegen und die Lager, wenn man jetzt so im Winter dahin kommt, sind halt einfach dann, also das ist dann wirklich beeindruckend, wenn man sieht, okay, so viele sind jetzt echt schon im Einsatz, ne? Wahnsinn. Da kommen wir so ein bisschen an den Punkt, dass man sagen muss, okay, vielleicht muss man, auch wenn es weh tut, sich von ein paar Sachen verabschieden, aber andere Sachen gibt's immer noch, so Klassiker wie regelmäßige Mitarbeiteressen und so Dinge. Also die Teamkultur steht, glaube ich, schon sehr hoch.
Schön. Das ist gut. Du fühlst dich auch wohl dort.
Ich fühle mich super wohl.
Sag mal, jetzt, wenn du skalieren sagst, mich interessiert auch brennend diese Frage, wie stellt ihr euch Lösungen für Großstädte vor? Also das ist ja natürlich dann nochmal, wenn du sagst, 25% könnten wir einsparen, wenn alle in Deutschland Komposttoiletten benutzen würden, und alle, heißt ja, also die meisten Leute wohnen ja in Städten, und da ist es ja ganz besonders schwierig, finde ich, also Komposttoiletten schon mit einzuplanen in, keine Ahnung, in Hochhäuser. Habt ihr da eine Idee? Wie macht man das?
Ja, diese ganze Transformation wird, glaube ich, noch eine Weile dauern. Spannend sind ja jetzt gerade so Neubauprojekte. Was gibt es da für Möglichkeiten? Und genau, da gibt es ja wirklich spannende Dinge. Also die einen kennst du bestimmt auch, ist die EAWAG in Zürich, die Wasserforschungsinstitut. Und von denen kommt unter anderem auch der Urindünger als Spin-off. Und die sagen halt, also fokussieren sich sehr auf den Urin durch den reichen Nährstoffgehalt. Und die arbeiten mit den Laufentrenntoiletten. Und die sind so sehr klug. Also du hast eine ganz normale Porzellanschüssel. Du pinkelst rein und dann gibt es aber so ein verstecktes Knie, was man gar nicht sieht. Und dadurch, dass Wasser ja eine Eigenspannung hat, wird es um die Ecke gebogen und fließt durch einen eigenen Kanal. Das heißt halt, und das ist die eine große Änderung, die du in der Infrastruktur dann eigentlich brauchst, es darf nicht ein Fallrohr sein, sondern du musst halt ein zweikanaliges System haben. Das eine muss groß genug sein, dass es nicht verstopft, und das andere muss einfach separat sein, dass du dann in einem großen Tank im Wohngebäude sammeln kannst. Da kommt dann ab und zu einer vorbei, pumpt es ab und dann wird es tatsächlich weiter verwendet. Und das ist eben ein Hauptteil von dem, was hier drin steckt. Genau. Das heißt, das sind auch Systeme, die jetzt schon funktionieren. Und lustigerweise, das habe ich vor kurzem erst erfahren, ich habe ja schon gesagt, wir haben einen Partner in Darmstadt, und damals, als das Kongresshaus, ist es, glaube ich, in Darmstadt gebaut wurde, das ist auch schon ein paar Jahre her, hat der Architekt schon gesagt, pass auf, das wird mal anders sein. Ich baue jetzt schon zwei Stränge ein. Wow. Den Rest der Infrastruktur zu ändern, ist kein Problem. So. Und dann gibt es noch andere.
Das ist für ein Pionier.
Total. Also einfach auch visionär zu sagen, nein, ich mache das anders. Ne? Ja. Und dann gibt es natürlich noch andere Modelle, die dann wieder komplexer sind. Da hat Fenizio beispielsweise gerade auf der Biennale eins vorgestellt. Das ist in dem Fall dann ein Vakuumsystem, was so per, sie nennen es Rohrpost, also du hast wie eine Filtertüte, die ins Klo reingelegt wird. Du machst da rein, du drückst ganz normal die Taste und dann wird das runtergesaugt. Und das Vakuumsystem ist ja das, was wir beispielsweise jetzt auch schon aus dem Zug oder so Zugklo kennen. Also es ist eigentlich was, was ja super praktikabel ist. Und auch das ist beispielsweise eins, das wird jetzt gerade in Neubau hier in Berlin-Zehlendorf eingebaut. Also es gibt sie, die Pioniere, die so verrückte Sachen machen.
Für Neubau ist auf jeden Fall, glaube ich, das gibt's Lösungen. Aber viele alte Sachen bleiben ja bestehen an Infrastruktur. Da muss man natürlich dann irgendwie clever umrüsten.
Genau, auch da, also eben für dieses Zweikanalsystem beispielsweise, wenn man sagt, man scheidet zumindest mal den Urin ab, gibt es auch Prototypen, dass du praktisch in die alten Rohre einfach wie ein zweites System reinschiebst. Und das ist dann auch in der Regel groß genug, dass es zu keinen Verstopfungen führt. Es muss trotzdem ein bisschen umgebastelt werden, aber das sind dann natürlich Sachen, die schon eher machbar sind, ne? Es ist aber auch klar, dass erstens muss dafür die Regulierung geändert werden, sonst funktioniert es nicht. Und zweitens muss es sich natürlich auch finanziell lohnen. Ansonsten wird es auch niemand tun.
Und dann haben wir neben den Hochhäusern, quasi neben den Feuerleitersystemen und Treppen einfach einen Aquaponik-Turm, der als Pflanzenkläranlage fungiert. Und da geht dann das ganze... der ganze Urin aus den Haushalten rein und wird in einer großen Säule durchgefiltert.
Ja, das wäre das Beste. Also es wirklich vor Ort zu machen. Ja. Ich bin da ja tatsächlich auch, ich breche auch eine Lanze dafür, dass man absolut gerade den Urin im eigenen Garten oder auf dem eigenen Balkon verwenden kann. Es stinkt nicht und es ist ein super Dünger. Also gerade so die Starkzehrerpflanzen, die lieben es einfach. Und das sind kleine Dinge, die man tun kann.
Ja. Man muss es mit Wasser verdünnen, für Jungpflanzen 1 zu 25, für ältere Pflanzen, Sträucher und Bäume 1 zu 10 reicht aus. Und Sauerkrautsaft ein bisschen mit rein und ein bisschen Zucker für die Bakterien, die lieben das, dann werden die richtig aktiv.
Perfekt.
Das ist gut. Oder auf einen Strohballen auch pinkeln, das geht auch im Garten. Das Stickstoff verträgt sich richtig gut mit dem Kohlenstoff. Der Kompostierprozess geht direkt los und man kann, nachdem man fertig ist und den ordentlich getränkt hat, einen schönen Kürbis oder eine Zucchini drauf pflanzen. Und die lieben es auch und gehen ab wie Schmitzkatz.
Das Geile hast du schon
mal gemacht. Also ich mache selber auch Festivals, die Humus-Festivals, und da gibt's auch seit fast 10 Jahren, da gibt's auch jedes Mal Komposttoiletten oder kreative Lösungen für Urin und Kot. Und ja, werden dann auch Strohballen mit Urin beimpft und bepflanzt. Hinterher gab es auch schon. Ich würde dir jetzt mal einfach ein paar Fragen stellen und du kannst die mit einem Wort oder einem kurzen Satz beantworten.
Okay.
Hast du Bock? Mhm. Deine Lieblingspflanze?
Löwenzahn.
E-Book oder physikalisches, haptisches Buch?
Wahrscheinlich Podcast.
Ah, gute Wahl. Dein Must-Read in Sachen Kompost-Toys oder ein Podcast?
Also ich finde tatsächlich, wenn man einmal kurz so prägnant aufgeklärt werden will, wie ist die rechtliche Situation, wie ist die ganze Faktenlage von dem, was wir vorher schon besprochen haben, geht auf nährstoffwende.org. Das ist so die Wissensplattform vom Netzern und da sind zwei, das heißt ein bisschen trocken Diskussionspapier, ist aber wahnsinnig praktisch und so auf, ich glaube, das sind so 6 Seiten ungefähr, mit schönen Visualisierungen drin, einfach kompakt, dass die wichtigsten Fakten zusammengesammelt. Genau, das würde ich absolut empfehlen, dieses Diskussionspapier.
Nice, okay, das beantwortet fast, glaube ich, auch meine nächste Frage. Das wäre nämlich, was denn wichtigster Tipp für angehende Kot-Kompostierende? Das könnte man ja auch Können wir gleiche Antworten nehmen. Oder hast ja, du noch einen anderen?
Ich glaube tatsächlich, nee, der wichtigste Tipp ist das, was wir eben sowieso schon gesagt haben. Also überlegt euch, welche Einstreu ihr verwenden wollt und nehmt davon nicht zu wenig, weil das Wichtige ist, auch mit der Toilette Spaß zu haben. So, also man sollte es jetzt nicht noch. Ich glaube, dass das Kompostieren hinten raus ist oft gar nicht so das Hexenwerk und das Problem. Da gibt es ein, zwei Dinge, die man mal beachten sollte. Das genau, liest man sich einmal durch. Wir haben das auf unserer Website beispielsweise auch aufbereitet. Das Wichtige ist, dass einem die Toilette gefällt. Also, dass man damit fein ist, dass man da gerne hingeht. Und dann ist das alles cool, glaube ich.
Ja. Was ist dein Lieblingsessen?
Mein Lieblingsessen ist Palak Paneer.
Was ist das?
Dieses ganz einfache indische Reis mit Spinat und diesem Käse.
Ah, das klingt lecker, ja.
Ja.
Hast du gegessen heute?
Nee, heute nicht. Heute gab es gefüllte Pita-Brote, weil das ein Riesenvorteil ist, dass das Kind immer andere Sachen essen möchte als die Eltern. Und wenn man so Sachen macht, wo sich jeder hier aus verschiedenen Töpfen was zusammensuchen kann, dann kann sich jeder das zusammenstellen, was er gerne essen mag. Mhm.
Voll, kenne ich. Mein Sohn hat Sushi gemacht vorhin.
Wow, mega.
Da auch sein Lieblingsessen. Ein Wort, das die heutige Gesellschaft für dich beschreibt.
Bereit für Neues.
Oh, schön. Ein Gegenstand, ohne den du nicht leben könntest.
Wahrscheinlich mein Handy, leider.
Hast du Offline-Tage?
Nee.
Dein Lieblingswort in der deutschen Sprache?
Prokrastinieren.
Und was war dein erster Gedanke beim Aufwachen heute?
Ich hatte heute tatsächlich so einen richtigen Montag und mein erster Gedanke war, ups, ich habe den Wecker vergessen. Aber mein Sohn ist ganz, ganz pünktlich aufgewacht. Das war perfekt.
Ach, die Guten. Hast du ein morgendliches Ritual?
Nee. Bei uns ist morgens alles tatsächlich, weil wir gerne lang schlafen, immer eher zu wenig Zeit. Und deswegen die Augen aufkriegen und Kaffee machen und dann möglichst schnell Pausenbrot packen und los.
Deine Schuhgröße?
37?
Und ein Song oder ein Künstler, eine Künstlerin, die dich ganz besonders inspiriert?
Ich bin ganz, ganz, ganz schlecht, was Musik angeht. Ich habe also wirklich keinen Musikgeschmack und habe.
Du hast beim Radio gearbeitet, hast du gesagt.
Ja, aber im
hast du denen hoffentlich nicht erzählt.
Im Bereich Wort. Also ich habe nie irgendwelche Mischungen zusammen gemacht. Ich höre immer ganz verquere Dinge, die alle nichts miteinander zu tun haben. Und habe lustigerweise gerade aber Cake entdeckt, wieder entdeckt,
die sind voll großartig, alt sind,
so, ne?
Ja.
Und
Jolene ist, finde ich, mein Lieblingslied von denen.
Höre die wahnsinnig gerne gerade. Prolonging the Magic ist mein Lieblingsalbum.
Hem of Your Garment finde ich auch ein unglaublich gutes Lied mit mit einer großartigen Bassline.
Ja.
Cake, fantastisch, kann ich mitgehen. An welchem Ort würdest du gerne nochmal kacken?
An welchem Ort? Also ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass ich bin in Berlin, obwohl da keiner unserer Standorte ist und wohne hier um die Ecke vom Tempelhof. Und ich fände es mega geil, wenn unsere Komposttoiletten irgendwann auf dem Tempelhof stehen. Und da würde ich wahnsinnig gerne kacken.
Prinzessinnengärten, oder? Ah, nee, die sind ja gar nicht so, da sind die im...
Die sind bei mir hier hinterm Haus, genau. Also die sind unweit davon.
Ja. Hast du mit denen mal gesprochen?
Ja, also wir sind da immer mal wieder, genau. Aber jetzt nicht als Kompotoi, sondern mehr als Anwohner. Ja.
Kennst du auch Piece of Land?
Nee, die kenne ich nicht.
Schicke ich dir mal zu. Auch ein richtig gutes Permakulturprojekt in Berlin. Der größte Mythos über Komposttoiletten?
Der größte Mythos, Ich glaube, dass es unhygienisch ist. Also das ist echt ein Vorteil, wo wir Vorurteil, gegen das wir immer wieder ankämpfen, wo die Leute, also als wenn die Kacke raushüpfen würde oder so. Was aber eben genau dieses Problem ist mit wir kennen es nicht, dass es drin bleibt und wir müssen es aushalten oder aushalten lernen. Und das ist tatsächlich, glaube ich, auch eine Generationenfrage. Also wahnsinnig viele Jüngere kommen halt direkt mit, klar, kenne ich vom Festival, ist super.
Ja.
Und da gibt es dann auch keine Diskussionen mehr.
Was ist das Wichtigste, was du in deiner Karriere gelernt hast?
Mutig sein. Ja.
Was ist deine Superkraft?
Ich bin zu pedantisch und das hilft aber häufig, weil ich mit vielen Leuten zusammenarbeite, die ganz viele Ideen haben. Und es braucht jemand, der die ein bisschen ordnet und übersetzt, so dass jeder sie verstehen kann.
Und wo tankst du Energie?
Tatsächlich habe ich festgestellt, vor allem da, wo ich aktiv sein kann. Also ich dachte irgendwie immer, man hat so eine begrenzte Kraft und die ist dann irgendwann vorbei. Und das stimmt aber eigentlich gar nicht, sondern ich... Für mich ist es total wichtig, dass ich um 4 aufstehen kann vom Computer, wenn ich stundenlang gedacht habe und irgendwie nur die Finger bewegt gefühlt. Und dann gehe ich raus und wir machen irgendwie, gehen auf die BMX-Strecke, die mein Sohn vor kurzem gefunden hat oder so. Und dann kommt nochmal Energie gefühlt. So, ich bin gestern das erste Mal auf so einem Zirkusball gestanden und habe da drauf balanciert. Und das ist einfach, ja. Ich glaube, man braucht...
Nach Feierabend dann noch.
Nee, gestern war ja Sonntag.
Sonntag war ja gestern,
genau,
klar.
Also so richtig Familientag und... Nee, genau. Also ich bin einfach sehr der Meinung, man braucht Auslastung in alle Richtungen und dann gibt es halt immer mehr Energie.
Ja. Ja, der Faszination folgen hilft auch.
Ja.
Und jetzt würde ich gerne noch wissen, wenn du mit einem Schnips... irgendwas in der Gesellschaft verändern könntest, von jetzt auf gleich, was wäre das und warum?
Das wäre definitiv die Düngemittelverordnung aktuell. Auch wenn es ein sehr spezielles Thema ist und vielleicht ein bisschen langweilig oder man eben vielleicht größere Sachen machen könnte, aber das ist für uns der ganz, ganz, ganz große Knackpunkt, warum wir den Kreislauf nicht so schließen können, wie wir ihn wollen. Und wenn da einfach ein kleiner Absatz drin ist, in dem menschliche Fäkalien erwähnt werden und einmal geklärt ist, was wir damit machen dürfen oder dass wir damit bestimmte Sachen machen dürfen, weil da drin ist geregelt, was darf man mit Klärschlamm machen und da drin ist auf der anderen Seite geregelt, was darf man mit tierischen Fäkalien machen. Aber unsere Fäkalien werden einfach diskriminiert. Und genau, wenn ich schnipsen könnte, dann würde ich sie da reinschnipsen.
Wen muss man da nerven? Cem Özdemir?
Also ja, der ist eine Person, wir haben coolerweise gerade auf der Republika mit Habeck kurz sprechen dürfen auch, der extra bei uns
ist. Ich glaube, da habe ich ein Video von gesehen.
Und man muss einfach an allen möglichen Stellen bohren. Die Sache ist, es gibt inzwischen auch, also man kann das ja nicht einfach so machen, sondern man muss erstmal bestimmte Regulierungen schaffen beispielsweise, um zu sagen, was ist denn ein Prozess, wie man die Fäkalien wirklich auch safe behandeln kann, damit es dann danach wirklich sicher weitergehen kann. Und dieses große Kollektiv an ganz vielen ganz tollen Menschen, die da aktiv sind, haben unter anderem eben auch schon eine DIN-SPEC, heißt das, also eine DIN-Norm vordefiniert, die halt angenommen werden muss, damit man sagen kann, okay, und hier steht jetzt, darauf können wir uns berufen, so machst du es sicher und so kann eben nichts passieren. Und das sind alles so lauter kleine Bausteine, an denen, die wir so aufeinander bauen und wo wir natürlich auch merken, also beispielsweise die EU-Gesetzgebung oder Zielformulierungen sind viel, viel stärker pro Kreislauf, sind viel stärker pro Innovationen etc. Und gerade die Deutschen sind da noch sehr hintendran und sehr zögerlich in vielen Dingen. Und da kommt es natürlich auf den großen Politiker oder die große Politikerin genauso an, wie auf irgendeinen Menschen, der in der Verwaltung sitzt, der Dinge machen kann. Unser großer Vorteil ist einfach, dass es wahnsinnig viele Leute gibt, die diesen Punkt gesehen haben, gerade auch viel aus Kommunen beispielsweise, und die auch Lust haben, das auszuprobieren. Und es gibt einfach immer so ein bisschen Spielräume und Graubereiche, in denen man Dinge machen kann. Und so entstehen halt auch immer wieder Pilotprojekte, die funktionieren. So. Und umso mehr wir davon haben, umso mehr können wir zeigen, dass es geht und dass es sicher ist und dass man damit einfach eine bessere Erde machen kann.
Klingt richtig gut. Ich habe noch eine letzte Frage an dich. Darfst dir jetzt was wünschen? Irgendwas, also für dich selber, ganz persönlich, oder auch für das Unternehmen? Irgendwas, was ihr braucht an Fähigkeiten, Ressourcen, Ideen, Informationen, irgendwas? Wir gucken jetzt mal, was das Universum so drauf hat, und alle, die zuschauen und zuhören oder sich das im Nachhinein noch an zu Gemüte führen, sind herzlich angehalten, dieses Bedürfnis oder diese Bedürfnisse zu erfüllen oder zu schauen, ob es in dem Netzwerk irgendwas gibt, wie man das unterstützen kann. Also, wie kann man euch unterstützen?
Ich würde tatsächlich sagen, tragt die Idee weiter, probiert es selber aus, versucht einfach diese Schwelle abzubauen, die einen davon abhält, andere Klos zu verwenden. Und da gibt es super viele Mittel. Es kommt ein ganz, ganz toller Film raus jetzt Ende des Jahres. Holy Shit
Holy
heißt der.
Shit.
Ganz genau. Guckt euch diesen Film an. Lasst euch da einfach nochmal auf eine ganz, ganz tolle Weise sehr prägnant und in tollen Bildern erzählen, warum wir Sachen da anders machen sollten. Und dann sollten wir einfach anfangen, es zu tun. Also wenn ihr einen Garten habt und da ein Klo steht beispielsweise, überlegt euch, ob die Zickergrube wirklich die Lösung ist oder ob man das nicht vielleicht auch anders machen kann, zum Beispiel. Oder sprecht eure Gemeinde an. Wenn ihr, Klassiker sind Parkplätze zum Beispiel an Autobahnen, aber auch ganz viele andere, wenn ihr da seht, eigentlich bräuchte es da ein Klo. Spielplätze gegebenenfalls auch. Das ist auch, also sind alles, gibt so typische neuralgische Orte. Sagt doch der Gemeinde einfach mal, wäre das nicht eine Idee? Das könnte man ganz niederschwellig einfach mal ausprobieren. Dann stellt man 2 Monate mal so ein Ding hin, macht eine Umfrage. Und wir unterstützen euch dabei natürlich auch. Und dann muss man einfach gucken, wird es da genutzt? Ist es da sinnvoll oder nicht? Und je nachdem, ob es sinnvoll ist und ob es da funktioniert, bleibt es da. Oder man sucht einen anderen Ort, der gegebenenfalls besser dafür geeignet ist. Also es gibt super viele Möglichkeiten, wo man selber, aber eben halt auch, was eine öffentliche Infrastruktur angeht, Dinge anstoßen kann. Und umso mehr Stimmen es gibt, umso lauter wird das Ganze.
So ist es. Hey.
Deswegen mega, mega, mega vielen Dank, dass du uns eingeladen hast und wir hier die Möglichkeit hatten, ein bisschen über so ein abwegiges Thema wie Komposttoiletten zu sprechen.
Sehr, sehr, sehr gern, Christina. Ich fand es auch eine unglaublich bereichernde Stunde, in der wir nicht nur über nachhaltige Sanitärlösungen, sondern auch über die Kraft von Innovation und Durchhaltevermögen gesprochen haben. Auch die Bedeutung von nachhaltigen Praktiken in einem so zentralen Aspekt unseres Lebens, also wie das Essen, so auch das Kacken. Und ich bin mir sicher, dass viele von uns heute einiges mitnehmen konnten. Und ein großes Dankeschön nochmal an dich und deine Zeit. Jetzt so spät nach Feierabend noch. Ich weiß nicht, was dein Kind, deine Kinder gerade machen.
Meine jetzt ist er, glaube ich, eingeschlafen.
Meiner guckt jetzt noch irgendwas. Den muss ich gleich mal ins Bett bringen. Ja, vielen Dank für deine inspirierenden Geschichten und Visionen, die du mit uns geteilt hast. Und die zugeschaut haben bis hierher. Vielen Dank euch auch.
Danke dir.
Falls ihr diesen Film guckt in Freiburg, Holy Shit, Ende November, dann treffen wir uns da, denn ich darf den anmoderieren, hier im kommunalen Kino. Freue ich mich sehr. Und bald kommt auch mein Hörbuch raus zum Thema Permakulturdesign anhand von einer Trockentrenntoilette als Beispiel. Mhm. Gesprochen von Till Hagen, das ist die Stimme von Kevin Spacey. Das wird auch richtig schön. Das schenke ich dir, weil du so auf Podcast stehst.
Echt? Ja,
dann schenke ich, sobald es fertig ist, schenke ich dir das zu.
Ja, mega. Ich wollte gerade schon fragen, was ich tun muss, um an ein Belegexemplar zu kommen.
Gar nichts. Geil, vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute. Grüß das Team, grüß deine Family und schönen Abend euch.
Dankeschön. Liebe Grüße an deinen Sohn und dann eile mal zu ihm, dass er nicht länger auf dich warten muss.
Das mache ich. Und ich erzähle euch noch was. Ja, du kannst dich ruhig fehlen. Also gerne. Kannst dich ruhig ausklinken. Ich wollte den Leuten noch erzählen, wann wir uns wiedersehen, zu welchem Thema. Ciao, Christina.
Ciao.
Wir sehen uns am Donnerstag nämlich um 20 Uhr und da bin ich verabredet mit Florian von Triodos, einer Bank für Nachhaltigkeit. Und nachdem wir heute herausgefunden haben, wie wir mit der Kackressource nachhaltig umgehen und wie wir sie anlegen können, sprechen wir am Donnerstag dann mit Florian fast über das Gleiche, nur dass es diesmal die Kackressource metaphorisch gemeint ist. Also wir sprechen über Geld und Wirtschaften und wie wir das nachhaltig tun können und wie das die Triodos Bank tut. Also ich bin sehr gespannt auf Donnerstag um 20 Uhr. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören und bis bald. Danke, Christina.